Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch, den 29. Oktober 2025. Nachdem die Bundeswehr am 30. Juni 2021 Hals über Kopf aus Afghanistan abgezogen war, kam die Debatte und die Frage auf, was passiert eigentlich mit den Afghanen, die den deutschen Einsatzkräften geholfen haben? Die sogenannten Ortskräfte sollen nach Deutschland geholt werden und dort Asyl bekommen, weil sie unter den nun wieder herrschenden Taliban Verfolgung und Tod zu erleiden hätten. Doch wen holt man sich damit eigentlich ins Land und welche rechtliche Grundlage gibt es für dieses umstrittene Vorhaben? Diese Fragen besprechen wir mit dem ehemaligen Kommandanten vom Camp Warehouse in Kabul, Dr. Thomas Saarholz, ehemaliger Oberst. Während Deutschland Ortskräfte einfliegen lässt, lässt Japan US-Präsident Trump einfliegen. Für die seit einer Woche im Amt stehenden Premierministerin Sanae Takaichi ist das natürlich die beste Gelegenheit, sich selbst und das Land Japan im besten Licht zu zeigen. Für Trump ist es eine gute Chance, bei seiner aktuellen Asienreise Präsenz beim wichtigen japanischen Wirtschaftspartner zu zeigen, Deals abzuschließen und auch in Richtung China klarzumachen: Wir haben Freunde und Verbündete hier drüben. Über die Bedeutung des Besuchs und der Asienreise sprechen wir mit unserem Mann in Japan und Kontrafunk-Kollegen Argon Nerd. Und Rentenökonom Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut stellt bei uns die neu ausgetüftelte und vor kurzem vorgestellte Aktivrente zur Disposition. Er hat unter anderem rechtliche Bedenken, was dieses neue Vorhaben angeht. Ich bin Gernot Stanowski. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Die deutsche Bundesregierung hat ja das Ziel, die Migration nach Deutschland zu begrenzen, zumindest formuliert. Was davon in der schwarz-roten Koalition umgesetzt wird, ist ja immer die andere Frage. Aber besonders aus Afghanistan sollen keine weiteren Asylbewerber kommen für sogenannte Ortskräfte. Von dort gilt das jedoch nicht. Und insgesamt warten 2400 Afghanen, überwiegend in Pakistan, auf ihre Ausreise hierher. Kritiker werfen da der Regierung natürlich vor, durch eine alarmierende Importpolitik die Sicherheit Deutschlands aufs Spiel zu setzen und sich von unbegründeten humanitären Forderungen treiben zu lassen, ohne die tatsächliche Gefahr für die Aufnahmeberechtigten ernsthaft zu prüfen. Wer kommt da eigentlich nach Deutschland? Was bringen diese Menschen mit? Und holen wir uns damit vielleicht nicht die Probleme vom Hindukusch genau ins Wohnzimmer? Wir wollen jetzt darüber sprechen mit Dr. Thomas Saarholz. Er ist Oberst AD und war 2005-2006 Kommandant vom Camp Warehouse in Kabul. Schönen guten Tag.
Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Dr. Saarholz, zunächst mal lassen Sie uns klären, was sind Ortskräfte und was haben diese Ortskräfte für die Bundeswehr, aber auch für Sie, die Sie im Camp Warehouse Kommandant waren, getan?
Also Ortskräfte sind Ansässige aus der Bevölkerung, die uns geholfen haben, die dortigen Probleme, unsere dortigen Aufgaben zu bewältigen. Dazu gehörten zum Beispiel die Reinigung des Camps. Es geht darum, auch weiter den Kontakt nach außen zu behalten. Beispielsweise hatten wir auch eine Ortskraft, die auf den örtlichen Märkten eingekauft hat. Das war die Aufgabe von Ortskräften.
War das teilweise dann auch gefährlich für die Ortskräfte selber oder haben die sich dort bewegt wie ein Fisch im Wasser, wenn man so will?
Dazu, ich weiß, dass das viele nicht so gerne hören. Diese Ortskräfte waren alle sehr gut vernetzt. die hatten sich alle abgesichert im Hintergrund, sonst wären sie auch umgebracht worden. Das muss man einfach mal so hier in den Raum stellen. Sie können nicht dort operieren, ohne dass sie sich ein Sicherheitsnetz, entweder in der eigenen Familie, wenn es eine starke Familie war, gesichert haben, oder sie haben sich im Umfeld abgesichert. Wer etwas anderes erzählt, erzählt Unfug.
Und was bedeutet abgesichert? Also im Sinne von, dass man das vorher quasi abgeklärt hat, alles klar, ich arbeite jetzt für die Deutschen, mal so den nächsten Monat und nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute.
So ist es. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich habe angesichts unserer ja recht guten Bezahlung etwas abgegeben von dem Geld oder ich habe Informationen weitergegeben. Beides ist möglich oder war möglich.
Das ist auch ganz interessant, einfach mal zu wissen, wie wurde das eigentlich entschieden vor Ort, wer Ortskraft wurde? Also wie war das Auswahlverfahren und was für Leute kamen Ihnen da eigentlich so unter?
Das ist eine gute Frage, die Sie stellen. Diejenigen, die sich als Ortskraft beworben haben, wurden von einer kleinen Gruppe MAD des Militärischen Abschirmdienstes überprüft. Die wurden befragt. Nun, bei dieser Überfragung müssen wir immer denken, da muss ja ein Dolmetscher dabei sein. Die können ja in der Regel kein Deutsch. Das Englisch, was sie können, ist in der Regel überschaubar. So, jetzt haben Sie schon mal zwei Probleme. Was erzählt Ihnen die Person, die Sie als Ortskraft bewirbt? Was übersetzt der Dolmetscher? Wie sind die beiden möglicherweise miteinander verbandelt? Das können Sie alles nicht nachprüfen. Also wird halt eben über diesen Weg versucht, ich betone versucht, in die Strukturen einzudringen. Inwieweit das funktioniert hat, da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Wie haben Sie denn die Motivation und das Verhalten der Ortskräfte erlebt, die für die deutschen Truppen gearbeitet haben?
Das war okay, da gibt es überhaupt keine Frage. Sie wollten ja was erreichen. Was ich Ihnen nicht zum Vorwurf mache, also jetzt nochmal, damit wir uns da ganz klar positionieren. Das sind Leute, die haben natürlich für ihre Familien versucht, das Optimum herauszuholen. Die wurden gut bezahlt, sie wurden gut behandelt. Wir haben ihnen bei Kontingentwechseln zum Beispiel, haben wir ihnen großzügig Dinge, die sie dort brauchen konnten, Schuhe, Kleidung und so weiter, zukommen lassen. Ich habe hunderte von sogenannten Mitnahmebescheinigungen unterschrieben, damit ihnen dies, wenn sie das Camp verließen, nicht weggenommen wurde. Also von daher, die wurden wirklich sehr, sehr gut behandelt. Sie haben auch an unserer ausgezeichneten Mittagsverpflegung teilgenommen. Also das war durchaus ein Geben und ein Nehmen. Andererseits, man muss immer wieder sagen, sie waren Teil der eigenen Gesellschaft. Sie konnten ja nicht da raus.
Hat man das vorher schon erahnen können, dass die immer zwischen den Welten leben und eigentlich vor Ort noch verankert sind und trotzdem für die Bundeswehr oder für andere Nationen und andere Armeen arbeiten? Oder ist einem das erst im Laufe der Zeit klar geworden?
Ich sag mal so, ich war selbst etwas naiv am Anfang. Das gebe ich auch gerne zu. Ich betone ganz offen, ich habe in der Illusion gelebt. Die hatten hier so lange Bürgerkrieg, hier ging's hin und her. Die sind bestimmt froh, dass wir hier sind. So, und das hat mir einen Blick in gewisser Weise verstellt. Es ist natürlich nicht so gewesen, dass diese Leute, nur weil wir jetzt gekommen sind, plötzlich nach westlichen Gesichtspunkten sich orientiert hätten. Nein, das ist Quatsch. Da bin ich einer Illusion erlegen. Sie waren weiter in ihrem Umfeld integriert, in ihrem Umfeld verfangen. Sie wussten natürlich, was wir hören wollten. Und das haben sie auch bedient. Gibt es überhaupt keine Frage. Das hätte ich ja auch so getan.
Wie schätzen Sie denn jetzt die Sicherheitssituation für Ortskräfte ein? Denn wir unterhalten uns ja darüber, ob wir sie holen sollen oder ob sie nicht nachkommen sollen. Der Familiennachzug und so weiter, das ist ja dann auch wieder ein anderes Thema. Also jetzt nach dem Abzug der internationalen Truppen in Afghanistan, ist die Sicherheitssituation der Ortskräfte schlimmer geworden oder spielt das gar keine Rolle, dass wir gar nicht mehr da sind?
Die wussten ja haargenau um die Rahmenbedingungen. Und es ist doch auch so, dass diese Ortskräfte sich niemals gegen den Mainstream in ihren Gesellschaften ausgesprochen haben. Wo waren die denn, als nachdem die Amerikaner die internationalen Truppen einen völlig unkoordinierten, ich könnte mir heute noch die Haare raufen, einen völlig unkoordinierten Rückzug angetreten haben. Das war ja im Grunde eine Flucht, sind wir mal ganz ehrlich. Die wussten haargenau um das, was jetzt kommt. Und ich wiederhole nochmal, die hatten sich alle in ihren Gesellschaften abgesichert. Ich meine, da stelle ich mir ja auch die Frage, haben sie gekämpft gegen die Taliban? Das haben sie natürlich nicht. Sie wollten sich ja nicht umbringen lassen. Die haben dann versucht, natürlich, das hätte ich auch getan, nach Pakistan auszuweichen, um von dort aus in die rettenden westeuropäischen oder auch nordamerikanischen Staaten zu gelangen. Jetzt frage ich mich natürlich, gerade als Deutscher, wer hat wem, wann welche Zusagen gemacht? Auf welcher Rechtsgrundlage? Als ich 2005, 2006 dort war, war unser Credo, wir sagen nur Dinge zu, die wir vor Ort mit Ortsmitteln vollführen können, die wir dort ausführen können. Wer später, auf welcher Grundlage, die kenne ich nicht, ihnen zugesagt hat, dass wir sie nach Deutschland holen, ist mir völlig, das weiß ich nicht. Da müssen Sie andere fragen. Ich habe mir da immer einen Kopf gefasst. Jetzt müssen wir noch Folgendes denken. Diese Leute, die dort waren, die haben ja in der Regel große Familien. Überprüfen wir denn, ob diejenigen, die jetzt als Familienangehörige deklarieren, überhaupt dazu gehören? Machen wir beispielsweise einen DNA-Test? Das könnte man ja mal tun. Aber das ist ja alles nicht getan. Ich weiß es nicht, was, wer, wem, auf welcher Rechtsgrundlage, ich unterstreiche nochmal, auf welcher Rechtsgrundlage welche Zusagen gemacht hat. Wir haben das damals 2005, 2006 kategorisch ausgeschlossen und wir sind gut damit gefahren.
Jetzt ist es, wenn man in die Statistik reinschaut, auch ein Problem, weil gerade bei der Kriminalitätsstatistik die Afghanen in Sachen Gewalttaten ziemlich weit oben sind. Und die Frage, die ich auch vorhin gestellt habe, ist natürlich, wen holen wir uns da eigentlich rein?
Da sage ich mal, diejenigen, die als Ortskräfte für uns gearbeitet haben, da bin ich relativ sicher, aber wie schon gesagt, dass dort Schläfer darunter sind, kann ich nie ausschließen. Ich sage mal so, das ist nicht der Normalfall. Sie wollen ja etwas erreichen hier. Sie wollen ja hier bleiben. Sie wollen mit ihren großen Familien generationenübergreifend gut versorgt werden. Das tun wir ja hier auch. Klar, wir stehen ja hier auch unter enormem Druck von NGOs, Linkspartei, Grünen, Teilen der SPD und. Ja, sich besonders wohlfühlen offenbar in dem Gedanken, viele, viele Menschen aufzunehmen. Da frage ich mich doch immer, wo sind denn die anderen Nationen? Wie viele haben die aufgenommen? Die Franzosen oder Holländer oder so weiter, die ja auch in Afghanistan waren, die haben einige wenige aufgenommen. Die Franzosen oder Holländer ein paar hundert. Und wir kommen hier mit 40, 50, 60, 80.000. Wo kommen die denn her? Die haben wir nie gehabt.
Unabhängig davon, dass die Zahlen vielleicht nicht stimmen, haben Sie ja auch schon angesprochen, dass das eigentliche Problem für diese Leute in ihrer jetzigen, von den Taliban wieder beherrschten Gesellschaft eigentlich so gar nicht existieren, wie wir uns das eigentlich denken. So nach dem Motto, die haben für die Deutschen gearbeitet, die haben jetzt ein Problem, jetzt wo die Afghanistan-Kräfte wieder weg sind.
Schauen Sie doch mal, Sie haben Familien gehabt. Da hat der eine als Ortskraft für die Deutschen gearbeitet oder für eine andere Nation. Der andere war bei einem Drogenbaron engagiert. Der andere war in der sogenannten afghanischen Armee tätig. Also wie schon gesagt, eine Familie ist dort in den verschiedensten Organisationen tätig gewesen. Also wer das leugnet, lügt.
Aber dann ist es ja eigentlich den Holländern und Co. gar nicht zu verdenken, dass sie eben niemanden aufnehmen möchten, wenn wir uns damit die Probleme dann ins Land holen. Wäre nicht das der Ansatz eigentlich, das zu formulieren?
Da sind Sie an einem ganz, ich sag mal, wunden Punkt. Die anderen Nationen haben tatsächlich sehr, sehr genau darauf geachtet, wer hat für uns gearbeitet? Wer hat für uns beispielsweise auf dem Gefechtsfeld gestanden und hat sich die blauen Bohnen um die Ohren fliegen lassen? Und wir waren da sehr, sehr großzügig. Wie sagte mal jemand zu mir, hat da jeder von euch einen Kammerdiener gehabt? Das haben wir natürlich nicht gehabt. Aber es ist so, wir Deutsche, da wir ja immer besonders gut sein wollen, besonders fürsorglich und, haben natürlich hier in einer Weise großzügig agiert, dass halt eben sehr, sehr viele jetzt zu uns kommen sollen können. Ich hätte es anders gemacht. Ich frage aber nochmal, und das können Sie Ihren Hörern immer wieder sagen, wo ist die Rechtsgrundlage für all diese Dinge? Die ist mir nicht bekannt. Da müssen Sie andere fragen.
Haben Sie eigentlich, als Sie dann draußen waren, mal auf Streife oder auf Erkundung, sind Sie auch mal in Kontakt mit Einheimischen gekommen?
Ja, selbstverständlich. Ich war ja für die jungen deutschen Soldaten, weil ich ja schon ziemlich alt war, ich konnte ja bestimmte Türen öffnen, die die nicht geöffnet haben. Also ich bin da mit, als älterer Herr, mit einem grauen Bart und ich habe dann natürlich auch den Kontakt mit den Einheimischen hergestellt. Und die Einheimischen, die waren ja nicht unzufrieden mit uns. Die haben mir zum Beispiel, ich denke an einen Gehöft, der Familienpatriarch wurde geholt. Ich habe mit dem Kontakt aufgenommen, die hat mir seine Tiere gezeigt, wie er da seine Farm organisiert und. Die Frauen habe ich natürlich nie gesehen. Sagen wir mal so, wir waren als Deutsche natürlich nicht ungeliebt. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber deswegen hat ja niemand gefragt, ob er mit nach Deutschland kommen soll. Das ist ja Quatsch.
Abschließend, wie bewerten Sie die politische Forderung nach verstärkter Aufnahme von Ortskräften und die Angehörigen vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen?
Hier wollen Leute sich selber belügen. Die wollen sich selber, ach, was sind wir doch für tolle Kerle oder für tolle Mädchen. Ich halte die weitere Aufnahme für völlig verfehlt, um es mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Dass es dort einzelne Ausnahmen gegeben haben mag, das will ich ja nicht in Abrede stellen. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, derjenige, der für uns mit auf dem Gefechtsfeld gestanden hat, dem die blauen Bohnen um die Ohren geflogen sind, da gibt es überhaupt keine Frage. Und trotzdem würde ich auch hier fragen oder gucken, wird zum Beispiel ein DNA-Test gemacht? Ich habe einen kennengelernt, da hat ihm ein Mitarbeiter erzählt, er hätte 8 Kinder. Dann hat er von ihm verlangt, hör mal zu, das mag ja schon alles sein, aber ich möchte gerne einen DNA-Test haben. Plötzlich waren es nur noch 3 Kinder. Das kann man ja fordern. Warum denn auch nicht?
Sagt Dr. Thomas Saarholz. Er ist Oberst AD und er war 2005, 2006 Kommandant vom Camp Warehouse in Kabul. Ich danke Ihnen für diese Einblicke und für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Donald Trump ist auf großer Asienreise. Aktuell ist er in Japan und höher könnte dieser Besuch für die frisch gewählte japanische Premierministerin Sanae Takaichi ja gar nicht sein. Erst eine Woche im Amt, schon hat sie Trump gleich vor Ort und sie hat ihn auch gleich herumgeführt. Er hat den Kaiser getroffen, sich das Land zeigen lassen, sie haben gemeinsam Baseball gesehen. Und gestern hat er sogar gemeinsam mit Takaichi ein Abkommen zu seltenen Erden unterzeichnet. Man sprach sogar von einem goldenen Zeitalter der Beziehungen. Aber was steckt wirklich hinter dem Japan-Besuch? Warum kommt Trump gerade jetzt dorthin und welche Signale sendet diese Reise? Nach außen, aber auch nach innen in Richtung USA. Und wie eng sind die Beziehungen zwischen Washington und Tokio tatsächlich? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Mann in Japan und Kontrafunk-Kollegen Argon Nerd. Grüß dich, hallo.
Hallo Gernot.
Zunächst mal, wie kommt Trumps Besuch eigentlich bei den Japanern an?
Der Besuch kommt bzw. kam sehr gut an, wie ich das beobachtet habe, insbesondere bei den jüngeren Menschen. Ich verspüre hier eine positive Aufbruchstimmung im Land. Das hat schon angefangen mit der Ernennung von Sanae Takaichi zur Premierministerin und das ist jetzt ganz geschmeidig in den Besuch von Donald Trump übergegangen. Also insgesamt kann man von einem sehr guten Gefühl hier im Land reden.
Und das, obwohl es natürlich auch das ein oder andere potenzielle Fettnäpfchen gab. Trump war ja auch beim Kaiser und da gibt es immer gute Gelegenheiten, Fehler zu machen, das ist ja ganz klar, gerade beim Protokoll. Hat Trump das halbwegs hinbekommen?
Ja, ich würde sagen, er hat das halbwegs hinbekommen. War schon alles ganz ordentlich. Du sprichst diese Situation an. Und zwar hat Trump am Ende, als er sich verabschiedet hat vom Kaiser, hat er mit dem Zeigefinger auf ihn gezeigt. Natürlich meinte er es positiv und hat gesagt, dass er ein toller Mensch sei. Aber hier in Japan, und das habe ich persönlich auch schon erfahren, ist es unhöflich, wenn man mit dem Finger, mit dem Zeigefinger auf andere Menschen zeigt. Und natürlich insbesondere auf den Kaiser. Das sollte man nicht machen. Aber die Japaner wissen schon, dass vielleicht Westler das nicht wissen, dass man hier mit dem Finger nicht auf Menschen zeigen sollte. Und sie nehmen es sozusagen in Kauf. Also es gab ein bisschen Kritik, aber ich denke, die meisten haben es mit Humor genommen.
Kommen wir mal zu dem Hintergrund des Besuches. Warum ist er eigentlich gerade jetzt in Japan? Was steckt da dahinter?
Die große Geschichte ist natürlich der Zollstreit zwischen den USA und China. Das ist schon mal das erste Vorzeichen für die Reise Trumps nach Japan bzw. nach Asien. Und Trump möchte sich ja auch generell als Friedenspräsident zeichnen. Bevor er in Japan angekommen ist, war er in Malaysia. Da war das erste asiatische Treffen, Asian Summit. Und dort war er dabei, als Kambodscha und Thailand ihr Friedensabkommen unterzeichnet haben. Er war natürlich auch, so wie man ihn kennt, wieder sehr stolz auf sich selbst, wie er das alles eingefädelt hat. Und er hat natürlich auch sehr viel Lob eingesteckt. Und er hat auch gleichzeitig noch ein paar Abkommen gemacht, mit Thailand zum Beispiel, dass da ein paar Flugzeuge gekauft werden von den USA. Und dann ist er nach Japan gekommen.
Takaichi ist ja auch erst seit einer guten Woche jetzt im Amt. Wie hat sie sich bei diesem ganzen Treffen präsentiert? Auch unter der Prämisse, dass es ja beide konservative Politiker sind. Haben die sich gut verstanden? Weil bei Trump ist es ja auch immer wichtig, dass man sich auf persönlicher Ebene gut versteht.
Ich denke, das war ihr auch sehr wichtig und da hat sie sozusagen das Playbook vom Abe kopiert. Ja, der Shinzo Abe war ja, kann man sagen, befreundet mit Trump und sie hat das sozusagen auf seine Art gemacht. Ja, sie hat Trump sehr viel geschmeichelt, sie hat ihm Geschenke gegeben und sie hat ihm eine gute Zeit hier in Japan geschenkt. Ich würde sagen, generell hat sie eine sehr gute Figur abgegeben.
Es wurde ja auch ein Abkommen zu seltenen Erden unterzeichnet. Welche Bedeutung hat das Ganze wirtschaftlich und letztendlich auch, ohne dass man weiß, was detailliert in diesem Abkommen drinsteht, welche Bedeutung, meinetwegen auch symbolischer Natur, hat das Ganze dann geopolitisch? Also was bedeutet es, dass auch auf diese Art und Weise Japan und die USA sich wieder näher kommen?
Ja, du hast sie erwähnt, die seltenen Erden. Das ist ja das Hot Topic zurzeit. China hat da eine Vormachtstellung und das gefällt den USA natürlich nicht so sehr. Genauso wie Japan. Japan ist natürlich auch angewiesen auf die seltenen Erden. Trump hat sozusagen eine Art Vorlage gemacht, beziehungsweise eine Art indirekten Angriff auf China. Man könnte es fast schon als Einladung verstehen, doch an den Tisch zu kommen, und hat jetzt mit Japan halt dieses Abkommen unterzeichnet. Man will mehr zusammenarbeiten beim Thema seltene Erden, aber man will auf vielen Gebieten mehr zusammenarbeiten. Zum Beispiel AI oder im Schiffbau zum Beispiel auch oder bei 6G, bei der 6G-Technologie. Ganz wichtig natürlich auch für Trump im Bereich Verteidigung bzw. Militär. Japan will auch das Verteidigungsbudget erhöhen.
Ist es zu einfach gedacht oder zu einfach gesagt, wenn ich frage, Donald Trump geht unter anderem nach Japan und unterzeichnet ein Abkommen und spricht von einem goldenen gemeinsamen zukünftigen Zeitalter, um in Japan einen ganz festen Verbündeten zu haben, möglicherweise als wirtschaftliche, aber vielleicht auch geostrategische Drohkulisse oder Spielsteinchen gegen den großen Konkurrenten China? Also ist das quasi auch so diese Botschaft, so von wegen, schaut her, wir investieren hier mehr und wir sind über Japan auch hier vor eurer Haustüre vertreten?
Ja, das kann man so sagen. Ich sehe es nicht als Drohgebärde, sondern einfach als Zeichen. Schaut doch mal, so können wir doch auch Geschäfte machen. Warum wollt ihr nicht dazukommen? Weil das hat Trump ja eigentlich vor. Er möchte ja eigentlich am Ende einen Deal auch mit China machen.
Japan und die USA haben ja auch ein sehr kompliziertes geschichtliches Verhältnis, zumindest wenn man bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und auch in den Jahrzehnten danach zurückgeht. Jetzt habe ich gelesen, dass die Premierministerin Takaichi bei Donald Trump auch auf einem Flugzeugträger gewesen ist. In Anbetracht der Tatsache, dass 1945 die Japaner ihre Kapitulationsurkunde damals auf einem Schlachtschiff, dem Missouri, unterzeichnet haben, sind da bei einigen dann vielleicht doch irgendwie negative Erinnerungen hochgekommen oder spielt das eigentlich auch gar keine Rolle mehr? Also verkompliziert man es nicht unnötig?
Ja, so ein komisches Gefühl im Bauch hatten sie bestimmt einige, aber ich denke ziemlich wenige und wenn, dann eher die ältere japanische Generation. Bei den jüngeren Menschen, und ich habe gefragt, sind sehr viele sehr zufrieden mit Takaichi und ihrer neuen Regierung. Ja, und das sieht man auch an den Umfragen. Also da sind Zustimmungswerte 70-80% bei den unter 50-Jährigen. Und bei den Älteren ist es dann so um die 60 oder so, auch nicht so schlecht. Und ja, ich glaube, die jüngere Generation, die hat, was vor fast 80 Jahren jetzt passiert ist, nicht mehr so im Blick, sondern die haben eher, und da kommen wir wieder zurück auf das große Nachbarland, China. Die haben eher China im Blick. Also fürchten möchte ich nicht sagen, aber viele hier haben Bedenken, wenn sie an China denken und wenn sie an den Einfluss von China denken. Und deswegen sind sie, glaube ich, eher dankbar, dass Japan jetzt noch näher mit den USA verbündet ist. Und dass sie sozusagen den großen Bruder an ihrer Seite haben.
Japan gilt als wichtigster US-Verbündeter eben in Ostasien. Unter diesen politischen Voraussetzungen, die wir jetzt auch angesprochen haben, was erwartet Washington heute bzw. heutzutage von Tokio, aber auch umgekehrt? Wie sehen sich diese Länder gegenseitig und wie ist ihr Selbstverständnis?
In erster Hinsicht geht es um die Sicherheit hier in diesem Gebiet der Erde. Es geht um China und es geht auch um Nordkorea. Die USA wollen von Japan, dass Japan an ihrer Seite steht. Und andersrum ist es genauso, denke ich. Trump hat sogar auf dem Treffen gesagt, egal ob ihr Hilfe braucht, ob ihr eine Frage habt, wir sind immer für euch da, beziehungsweise ich bin immer für euch da und ihr könnt immer anrufen, also ihr Japaner könnt immer anrufen, wir werden euch helfen. Also das war schon eine sehr starke Geste, die er da gesagt hat und ich denke auch, das meinte er ernst, aber natürlich verlangt er im Gegenzug auch quasi das Gleiche von Japan, wenn es andersrum laufen sollte.
Schauen wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Was könnte langfristig aus diesen Treffen folgen? Also in Sachen Handel, militärischer Kooperation und so weiter. Kann es wirklich dieses goldene Zeitalter, dieses gegenseitige werden?
Also ich hoffe das. Ich wohne ja hier, ich lebe ja hier und ich hoffe das für die Menschen hier, aber auch für die Welt. Gut, vielleicht bin ich da ein bisschen zu optimistisch oder blauäugig, aber was man auch sehr oft gehört hat in diesen Tagen, war das Wort Frieden. Also das hat Trump mehrmals gesagt. Er hat zum Beispiel ein Kunstwerk hochgehalten, als er die Witwe von Shinzo Abe getroffen hat, auf dem stand Peace. Und Takaichi hat auch davon gesprochen, dass die neue, stärkere Beziehung zwischen den USA und Japan doch eine Basis für den Frieden in der Welt sein kann. Für mich hört sich das sehr gut an und ich hoffe, dass das nicht nur PR und Showbusiness war, sondern dass sie es ernst gemeint haben.
Und da, wo es aktuell jetzt nicht so friedlich zugeht, beziehungsweise da, wo noch viel größere Krisenherde sind oder zumindest von dort ausgehen, das ist ja Nordkorea. Die Reise von Trump geht ja jetzt weiter nach Südkorea. Was ist davon zu erwarten und inwieweit wird das mit Spannung erwartet?
Die meisten gehen davon aus, dass er den chinesischen Staatschef am Rande dieses zweiten asiatischen Gipfels, dem APEC Summit, treffen wird. Also ich bin derzeit optimistisch, wenn sie sich treffen sollten, dann denke ich, kommt ein bisschen was Gutes heraus vielleicht. Hoffe ich jedenfalls, vielleicht ist es auch nur Wunschdenken. Und es könnte auch sein, dass Trump den Kim Jong-un, also den Diktator aus Nordkorea, trifft. Trump hat hier in Japan mit den Familien von Nordkorea-Entführten gesprochen und hat auch gesagt, dass er sich weiterhin dafür einsetzen wird, dass diese Geiseln aus Nordkorea freikommen. Und das wäre natürlich fantastisch, wenn Trump jetzt zum zweiten Mal den Kim Jong-un trifft und da vielleicht auch die Geiseln dann nach Hause bringen kann.
US-Präsident Donald Trump ist auf großer Asienreise. Wir haben über seinen Stopp in Japan gesprochen. Ich bedanke mich fürs Gespräch bei unserem Kontrafunk-Kollegen und unserem Mann in Japan, Argo Nerd.
Sehr gerne, Gernot. Thank you.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Wie sollen alte Menschen und Rentner es schaffen, nach dem Arbeitsleben über die Runden zu kommen? Weil oftmals die eigentliche staatliche Rente schon lange nicht mehr ausreicht, wurde beim Koalitionsausschuss Anfang Oktober die sogenannte Aktivrente vorgestellt. Dort soll älteren Menschen ein Anreiz geboten werden, nach der aktiven Arbeitszeit weiterzuarbeiten. Der Vorteil hierbei soll vor allem in der steuerlichen Entlastung liegen. Bis zu 2000 Euro soll der Freibetrag hoch sein. Ab 1. Januar 2026 soll diese Regelung dann in Kraft treten. Allerdings gibt es jetzt schon Kritik, unter anderem die Selbstständigen und auch die Beamten fühlen sich benachteiligt. Wie gut ist dieses Rentenkonzept durchdacht? Kann es zur Entlastung führen und wie berechtigt sind die Einwände der Selbstständigen? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit dem Rentenökonom Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag auch.
Herr Ragnitz, bevor wir über die Aktivrente sprechen, wie bewerten Sie denn grundsätzlich die Entwicklung, dass immer mehr Menschen über das Rentenalter hinaus arbeiten, in Klammern müssen?
Naja, man muss ein bisschen Acht geben. Also manche Leute arbeiten freiwillig weiter, also gerade die Selbstständigen, die fühlen sich häufig im Unternehmen verbunden. Die müssen also nicht wirklich, sondern sagen halt, das ist mein Lebenswerk und ich habe Spaß an der Arbeit. Gilt dann für Selbstständige, gilt sicherlich auch für viele Wissenschaftler oder sowas. Ne? Also das ist die eine Gruppe. Auf der anderen Seite gibt es dann welche, die halt tatsächlich sagen, naja, die Rente reicht nicht und bevor ich jetzt Flaschen sammeln gehe, arbeite ich noch dazu, meistens so als Minijob dann, weil ist ja auch irgendwie eine Belastung. Da ist dann in der Tat das Problem, dass diese Leute sind, die halt in ihrer Erwerbsphase ein zu geringes Einkommen gehabt haben, die insgesamt dann irgendwie möglicherweise mal arbeitslos gewesen sind, deswegen zu geringe Rentenansprüche erworben haben und die haben jetzt ein Problem und dass man für die irgendwie was tun muss, steht, glaube ich, außer Frage. Ob das jetzt mit dieser Aktivrente der beste Weg ist, ist dann eine andere Frage.
Und da wollen wir mal reingehen. Die Regierung plant, den sogenannten Hinzuverdienstdeckel ein wenig zu lockern und bis zu 2000 Euro monatlich freizustellen. Können Sie kurz erklären, wie das konkret gedacht ist?
Im Grunde darf man schon jetzt neben der Rente dazu verdienen, und zwar unbegrenzt, muss das dann aber versteuern. Und jetzt ist halt der Vorschlag der Regierungskoalition zu sagen, naja, wir verzichten dann in Höhe von 2000 Euro im Monat Einkommen auf die Steuern, um auf diese Art und Weise einen zusätzlichen Anreiz zu geben, dann weiterzuarbeiten. Das heißt, bei diesem Vorschlag steht nicht im Vordergrund, dass man irgendwie das Einkommen der Rentner irgendwie, naja, aufbessern will, also oder es denen zu ermöglichen, ein höheres Einkommen zu erzielen, sondern die Zielsetzung dabei ist eigentlich nur, naja, wir haben Arbeitskräftemangel in vielen, vielen Bereichen und die Älteren bringen einen Erfahrungsschatz mit, den man in den Unternehmen dann insgesamt noch nutzen kann. Und man will jetzt erreichen, dass eben ein höherer Anreiz da ist, weiterzuarbeiten, um auf diese Art und Weise dem Arbeitskräftemangel irgendwie entgegenzuwirken. Ist immer die Frage, inwieweit das tatsächlich funktioniert, weil viele Leute, die es nicht unbedingt müssen, arbeiten nicht weiter, weil sie tatsächlich lieber dann irgendwie auch mal sagen, jetzt reicht's mal, jetzt will ich nicht mehr unbedingt mich in die Absteuer am Tag krumm machen. Also so gesehen kann es gut passieren, dass diese eigentliche Intention überhaupt nicht funktioniert, dass die Leute halt dann nicht weiterarbeiten. Und dann fragt man sich schon, ist diese Subventionierung da der richtige Weg?
Jetzt sprechen wir, glaube ich, von insgesamt 26.000 Menschen deutschlandweit, die davon überhaupt betroffen sind. Fällt das überhaupt ins Gewicht? Worüber reden wir hier eigentlich? Und sollten wir uns nicht lieber um andere Dinge kümmern? Scherzhaft gefragt. Nein, um Rente ist immer wichtig, dass man sich darüber unterhält. Ja, aber ist das nicht etwas heißer gegessen als gekocht?
Wie viele Leute dann tatsächlich über das Renteneintrittsalter hinaus weiterarbeiten werden, weiß keiner ganz genau, weil es gar keine Erfahrung gibt. Da gibt es dann halt die Schätzung, die Sie jetzt eben genannt hatten. Aber man muss erst sehen, es gibt auch jetzt schon so an die 270.000 Leute, die halt weiterarbeiten, obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Und die also noch einen sozialversicherungspflichtigen Job haben. Die ganzen Minijobber lasse ich da mal weg jetzt. Die würden ja dann eben auch entlastet. Und das heißt, wir haben da riesige Mitnahmeeffekte. Also die Leute arbeiten jetzt schon weiter, kriegen ihr Geld künftig dann eben steuerfrei. Schon die Bundesregierung schätzt, dass das eben zu Steuerausfällen von 900 Millionen Euro im Jahr führen wird. Also andere Schätzungen sind da teilweise höher, teilweise niedriger. Aber da muss man schon mal sehen, im Grunde finanziert man da Leute, die ohnehin, aus welchen Gründen auch immer, nach dem Renteneintritt weiterarbeiten, gibt denen also quasi irgendwie das Geld steuerfrei, aber man hat da überhaupt nichts mit geschafft, dass halt zusätzliche Arbeitskräfte dann damit gewonnen werden. Also so gesehen ist das eine ziemlich teure Maßnahme.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob da nicht irgendwelche Fehlanreize geschaffen werden. Wer profitiert davon und bringt das dann in der Breite überhaupt was?
Es profitieren im Grunde alle davon, die halt tatsächlich dann übers Renteneintrittsalter von derzeit 66 Jahren und 2 Monate oder sowas weiterarbeiten würden. Aber ein Teil dieser Leute arbeitet jetzt schon so und die werden dann subventioniert. Also kein Anreizeffekt da und bestimmte Beschäftigungsgruppen sollen halt völlig ausgenommen werden. Selbstständige, das hatten Sie am Anfang schon erwähnt, die sollen das nicht bekommen. Beamte sollen es auch nicht bekommen. Also es ist dann eigentlich nur so eine Gruppe sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und das wirft dann tatsächlich auch eine ganze Reihe von Richtigkeits- oder auch rechtlichen Problemen auf. Also wieso macht man plötzlich in der Steuerpolitik da so eine Differenzierung nach verschiedenen Gruppen von Beschäftigten? Man muss noch hinzunehmen, einen zweiten Punkt, also wir haben auf der einen Seite ja die Frühverrentung, also abschlussfrei mit 45 Beitragsjahren, können Sie halt, Stichwort Rente mit 63, einfach weiterarbeiten. Gut, die werden zunächst einmal irgendwie nicht profitieren, weil es eigentlich erst ab dem Regelrenteneintrittsalter dann irgendwie gelten soll. Aber das heißt, wir subventionieren den früheren Renteneintritt auf der einen Seite. Darüber hinaus gibt es dann noch die Möglichkeiten eines früheren Renteneintritts mit Abschlägen, die aber versicherungsmathematisch nicht unbedingt korrekt ausgerechnet sind. Das heißt, da subventionieren wir auch den Vorruhestand. Und jetzt fangen wir plötzlich auch noch an, das längere Arbeiten auch zu subventionieren. Also es ist ziemlich hirnrissig jetzt eigentlich, wenn man sagt, halt auf der einen Seite subventionieren wir, wenn die Leute früher in Rente gehen. Auf der anderen Seite subventionieren wir es, wenn sie länger arbeiten. Da sollte man denken, na, da kann man auch Geld sparen, indem man beispielsweise diese Frühverrentungsanreize faktisch aufgibt und auf diese Art und Weise zusätzliche Arbeitskräfte dann gewinnt.
So wie das aktuell läuft, wie Sie es gerade beschrieben haben, klingt es so, als würde man Gas geben bei einem Auto und gleichzeitig bremsen. Und immer wenn man das tut, dann raucht es irgendwo mal, bis irgendwas kaputt ist. Die andere Frage ist, hält man dadurch wirklich Fachkräfte in der Arbeit, so wie das jetzt gedacht ist mit dieser Aktivrente?
Also ich bin da sehr skeptisch. Viele Menschen, die einen anstrengenden Job hatten, die freuen sich irgendwie auf die Rente. Und wenn sie 45 Jahre lang gearbeitet haben, wollen die auch nicht unbedingt weiterarbeiten. Diejenigen, die so viel Spaß an der Arbeit haben und vielleicht auch nicht so einen körperlich anstrengenden Job gehabt haben, die können auch jetzt schon weiterarbeiten. Die braucht man nicht zu subventionieren. Wenn man das tut, hat man einfach nur zusätzliche Ausgaben ohne Effekt. Ja, und ob jetzt die Leute sagen, naja, für 2000 Euro im Monat steuerfrei bin ich bereit, jetzt nochmal länger zu arbeiten, da muss man jetzt ein bisschen Acht geben, weil Renten werden ja auch besteuert. Aber im Grunde ist schon jetzt ein Steuerfreibetrag da. Die Einkommensteuer setzt ja erst an, wenn man um die 12.000 Euro im Jahr überhaupt verdient. Das heißt, die ganzen Leute, die halt dann sagen, naja, ich arbeite dann zwar weiter, aber mit reduzierter Stundenzahl, die kommen wahrscheinlich gar nicht über diese Grenze rüber. Und da ist dann auch relativ wenig Effekt zu erwarten.
Wir haben jetzt die Selbstständigen schon ein paar Mal angesprochen und genau die sollen nämlich von diesem ganzen Konzept ausgenommen sein. Halten Sie diese Unterscheidung auch voll problematisch und warum?
Sie ist problematisch, weil im Grunde will man bei der Einkommensteuer alle Steuerbürgern entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit gleich behandeln. Es gibt bestimmte Einkommensarten, die unterliegen aber alle dem gleichen Einkommensteuertarif. Und jetzt macht man hier plötzlich eine Ausnahme, dass man sagt, Einkommen, was als Selbstständiger verdient wird, muss ich versteuern. Einkommen, was ich aber als abhängig Beschäftigter verdiene, bleibt steuerfrei. Das ist für meine Begriffe totaler Fremdkörper im Einkommensteuerrecht und passt da nicht rein. Abgesehen davon, einer, der als Personen so ein Einzelunternehmen führt, also dem das jetzt gehört, der müsste dann Steuer zahlen. Wenn der aber GmbH-Geschäftsführer ist und einen Arbeitsvertrag mit seiner GmbH hat, macht er faktisch den gleichen Job, würde dann aber eben steuerfrei in gewissen Rahmen bleiben. Das ist eine eklatante Ungleichbehandlung von Leuten, die halt faktisch das Gleiche tun. Würde ich sagen, ist verfassungsrechtlich äußerst problematisch und kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich durchkommt.
Weil Sie das gerade rechtlich schon angesprochen haben, was für ein rechtliches oder gerichtliches Nachspiel kann die ganze Geschichte denn haben? Scharren da diejenigen, die dagegen klagen, auch schon mit den Hufen?
Habe ich jetzt nicht gehört, aber ich weiß ja nicht, wenn sie mit den Hufen scharren, sind sie wahrscheinlich noch in ihrem Stall oder im Büro und scharren da, dass man es nicht hört. Aber alles, was ich bisher dazu gelesen habe, hieß es dann, nee, diese Ungleichbehandlung geht nicht. Und da wird es mit Sicherheit Klagen geben, die vor den entsprechenden Gerichten dann eingereicht werden. Geht aber natürlich erst dann, wenn das Gesetz beschlossen ist. Also derzeit gibt es ja nur den Kabinettsbeschluss dazu und das muss ja noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat auch noch.
Wenn ältere Menschen länger arbeiten, hat das ja auch Auswirkungen auf jüngere Generationen und natürlich auch den Arbeitsmarkt. Welche Balance muss die Politik hier einfach mal finden?
Man muss schon sehen, wenn man dort halt jetzt subventioniert, fallen ja dann Einkünfte des Staates weg. Diese Einkünfte sind bei gegebenen Ausgaben, müssen die irgendwie ja wieder ausgeglichen werden. Und letzten Endes trägt das dann dazu bei, dass die steuerliche Belastung der Jüngeren dann tendenziell zunimmt. Das merkt man bei diesen na, 1 Milliarde, die das vielleicht jetzt am Anfang kostet, nicht so wirklich. Ne? Aber grundsätzlich ist das dann schon etwas, was letzten Endes eher die erwerbsfähige Generation belastet, weil die Hauptsteuerzahler sind. Und wir haben darüber hinaus ja so oder so viele, viele Probleme in der Rentenversicherung, was dazu führen wird, dass halt die Sozialversicherungsbeiträge aktuellen Vorhersagen zufolge von jetzt ein bisschen über 40% auf bis zu 45% steigen werden. Das belastet ja auch gerade die jüngere Generation. Also letzten Endes schmälert das dort dann Anreize, überhaupt noch produktiv tätig zu sein, also zu arbeiten, wenn die Steuer- und Beitragsbelastung bei den Erwerbsfähigen eben weiter steigt. Das hat dann wiederum negative Auswirkungen auch auf die Produktivitätsentwicklung, auf möglicherweise auch die Erwerbsneigung, sodass halt dieser positive Effekt, den man sich da erhofft, dass halt zusätzliche Arbeitskräfte dann gewonnen werden, auch dadurch reduziert werden könnte, dass auf der anderen Seite bei den Jüngeren die Arbeitszeiten reduziert werden oder manche Leute gleich sagen, was soll ich mich da anstrengen? Das heißt, letzten Endes glaube ich nicht, dass man da jetzt diese positiven Wachstumseffekte, die man sich von der Aktivrente erhofft, dass sie 1:1 dann auch tatsächlich eintreten werden.
Jetzt zum Schluss, was wäre aus Ihrer Sicht denn die bessere Alternative zur Aktivrente? Also wir dürfen, das ist jetzt schon klar geworden, nicht allzu viel in Sachen Rente erwarten. Es geht ja vor allem um den Erhalt der Arbeitskräfte von denjenigen, die halt schon sehr gut ausgebildet sind. Aber trotzdem, wenn man das Wort Rente benutzt, dann wird das ja trotzdem irgendwie mit eingespeist. Wenn Sie einen Vorschlag machen könnten, wie würde sowas aussehen? Also welche Version würden Sie zum Beispiel der Regierung anbieten, so von wegen, dass man das alles unter einen Hut bekommt und ja, das Rentenproblem mit einem Schlag auf den gordischen Knoten quasi löst?
Mit einem Schlag und gordischen Knoten kommt man hier überhaupt nicht voran, weil die Rentenproblematik inzwischen so verfahren ist und so wieder echt in eine, mit dem Kopf gegen die Wand laufen, jetzt mit der Haltelinie von 48% des Rentenniveaus, möglicherweise mit einer Stabilisierung des Rentenbeitragssatzes, was dann zur Folge hat, dass dann zusätzliche Steuereinnahmen da generiert werden müssen, um die Rentenfinanzierung über die 30er Jahre hinaus zu sichern. Also was man als erstes machen sollte, aus meiner Sicht, um dieses Ziel zu erreichen, eher Arbeitskräfte oder die Leute länger arbeiten zu lassen, wäre dann sicherlich eben all diese Anreize für Frühverrentung zu reduzieren, heißt also Rente mit 63 im Wesentlichen, weil das vor allem dann eben auch gut ausgebildete und gut verdienende Fachkräfte sind, die das in Anspruch nehmen. Da würde man zumindest eins dieser Probleme lösen können. Aber darüber hinaus braucht man, glaube ich, Reformen im Rentenversicherungssystem insgesamt und das kann eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass man sagt, wir verteilen jetzt irgendwie die Lasten der Alterung, die jetzt auf uns zukommen, die nicht mehr wegzukriegen sind, die verteilen wir jetzt irgendwie auf Beitragszahler und Rentner. Letzten Endes müsste es darauf hinauslaufen, wahrscheinlich den Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpassungsformel wieder einzuführen. Das heißt, Rentenanstieg zu dämpfen, um halt die jüngeren Generationen zu entlasten. Man müsste dann darüber nachdenken, ob man sicherlich regelgebunden längerfristig auch das Renteneintrittsalter über 67 Jahre hinaus anhebt. Und wenn man so diese ganzen verschiedenen Dinge miteinander kombiniert, kriegt man möglicherweise dieses Rentenproblem dann doch noch in den Griff. Aber derzeit ist die Politik, weiß nicht, verschließt einfach die Augen vor der Problematik und sagt, wir haben dann eine Kommission, die soll da irgendwelche Probleme lösen. Aber solche Kommissionen hatten wir schon viele und die ganzen Vorschläge, die die immer entwickelt haben und die alle in der Schublade irgendwo liegen, werden einfach nicht umgesetzt. Vermutlich, weil die Politik Angst vor den Rentnern und rentennahen Jahrgängern als Wähler hat.
Ich wollte gerade fragen, wer das angreift, der greift zu Kassengift wahrscheinlich. Also wer das wirklich angreifen möchte, der läuft Gefahr, die Wahlen zu verlieren. Also, sowas kann eigentlich nur jemand machen, der nichts mehr zu verlieren hat, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich so, aber selbst jemand, der halt Kanzler ist und relativ alt ist und nicht wiedergewählt werden will, braucht immer noch die Zustimmung der ganzen Parlamentarier und die sind halt so jung, dass sie das wahrscheinlich nicht beschließen werden. Abgesehen davon haben wir im Regelfall ja auch Koalitionsparteien aus sehr ungleichen Partnern, die halt sehr unterschiedliche Ziele auch verfolgen. Also ich bin da zunehmend skeptisch, dass es gelingt, eine sachgerechte Lösung zu finden. Irgendwann wird es darauf hinauslaufen, dass die Jungen dann rebellieren, weil sie eben zu höhere Steuern und Beiträge zahlen müssen und rebellieren dann in dem Sinne, dass sie dann quasi eine Art Arbeitsverweigerung machen. Und dann gibt es da möglicherweise Lösungen. Aber besonders optimistisch bin ich da gerade nicht.
Sagt der Rentenökonom Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 29. Oktober 2025. Der Tag ist noch jung und heute werden wieder so viele Dinge passieren. Es wird neue Entwicklungen geben und um diesen tagesaktuellen Entwicklungen noch mehr Rechnung tragen zu können und weil man ja am Abend auf den Tag auch nochmal ganz anders blickt, ihn durchlebt und ganz anders fühlt als morgens, zum Beispiel jetzt, wenn Sie diese Sendung hören, haben wir für Sie die Sendung 1820 ins Leben gerufen. Heute zum Beispiel. Ab 18 Uhr bis 20 Uhr sind Benjamin Golme und das 1820-Team live für Sie da mit Interviewgästen und Themen zu tagesaktuellen Entwicklungen mit einem guten Anteil von schöner Musik und immer mit dem Auge darauf ausgestattet, was genau in dieser Sekunde in der Welt passiert, um es Ihnen brühwarm erzählen zu können. Denn es ist eine Live-Sendung. In diesem Sinne, viel Vergnügen heute Abend mit 1820. Ich bin Gernot Tanowski, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.